ARD. Marie Schöss begrüßt Sie zum Podcast Buchgefühl zu Lesung und Gespräch. Und auf diese Ausgabe freue ich mich persönlich enorm, weil mich schon total lange kein Debütroman mehr so begeistert hat wie der, um den es jetzt geht. Sperrgut heißt dieser Roman. Sophia Meerwald, seine Autorin. Und die erzählt von ganz realen Problemen. Ich habe beim Lesen an fehlende oder an zu teure Wohnungen gedacht, an Familien, die es auseinanderreißt und an die Kinder, die zurückbleiben. Ich musste auch denken an Frauen, die Solidarität, die Hilfe, die Schutz brauchen. Aber Sophia Meerwald, und das ist so besonders an ihrem Roman, erzählt von diesen Menschen in einer Sprache, die ich eher aus Märchen kenne. Also so, als wollte sie ihre Figuren verwandeln oder ihnen allein über ihre Sprache richtig viel Kraft mitgeben und manchmal auch ein bisschen Glitzer. Deshalb habe ich mich mit der Autorin zum Gespräch getroffen und ihre literarische Stimme, die sollen Sie heute auch hören. In einer Lesung aus dem Roman mit der Schauspielerin Anna Drexler.
Sie sagte, das ist unser Haus, als sie mich ansah. Sie machte keinen Witz, also nahm ich es ernst. Ich hatte noch nie ein Haus, eines, das einem uns gehört.
In diesem ganz kurzen Zitat steckt für mich eigentlich schon alles, was diesen Roman, was Sperrgut im Kern auszeichnet. Das ist also ein Haus, es ist eine Frau da drin, die wird mal Kristalloma, mal wird sie Chrissy genannt. Und die lässt andere in das Haus hinein, ohne jede Frage, ohne Vorbehalte auch. Und da ist dann irgendwann die Ich-Erzählerin, Stevie, die anklopft und eingelassen wird in dieses Haus. Und als ich an diese Stelle des Romans kam, Sophia Meerwald, da habe ich mich gefragt, braucht es eigentlich nur das für ein Leben, ein Zuhause und ein Wir?
Ich glaube, das ist auf jeden Fall schon sehr nah dran, so, also aus meiner Perspektive. Und das ist ja eine Sache, die ein Großteil der Menschen, die derzeit auf dieser Welt leben, überhaupt nicht haben. Also die kein Wir haben und auch kein Zuhause. Also von daher finde ich das schon eine sehr, ja, sehr elementare menschliche Erfahrung.
Sophia Meerwald, zu Gast im Podcast Buchgefühl. Schön, dass Sie hier sind. Mir fiel Ihr Roman so auf, weil er ganz anders erzählt, als ich es gewohnt bin bei solchen Themen. Also wenn ich Romane über Figuren lese, die Schutz suchen, die Ruhe suchen, ein Zuhause, dann sind das meist ganz realistische Erzählungen. Romane, die mit ihrer Sprache die Gegebenheiten eher spiegeln, sie aber nicht verwandeln können. Sie entscheiden sich ganz anders. Warum?
Um, glaube ich, genau das zu zeigen, dass eine Verwandlung nötig ist, also dass wir einen Wandel brauchen auf eine Art, um so eine Art Gegenentwurf überhaupt noch zeigen zu können, um uns überhaupt noch was vorstellen zu können, ist es, glaube ich, nötig, das wirklich in eine andere Form zu setzen, so, und dann überhaupt die bestehenden Verhältnisse reflektieren zu können. Ich glaube, das wäre mir irgendwie so zu eindeutig geblieben, wenn ich einfach nur wiedergegeben hätte, wie es jetzt gerade ist und so, sondern ich wollte schon eine Welt aufmachen und einfach eine Möglichkeit anbieten und so, dass man da reingucken kann und sich vielleicht was rausnehmen kann einfach. Also einfach zu zeigen, es ist noch etwas anderes möglich, auch wenn wir es uns überhaupt nicht vorstellen können.
Sie sagen, es ist eine Verwandlung nötig. Meinen Sie das sozusagen mit Blick auf die Figuren oder politisch?
Ich meine das politisch natürlich auf eine Art, aber auch sprachlich, also in meiner sprachlichen Ebene tut sich ja auch ganz viel verwandlerisch. Zum Beispiel eine Sache ist, dass die Figuren sich irgendwie so Namen selber geben können oder gegenseitig geben können, dass sie sich die Zeit selber geben, in der sie dort leben. Das sind alles Emanzipationsinstrumente, die dafür sorgen, sich eben nicht zu unterwerfen, also bestimmten Umständen, die wir alle so als gegeben erachten, wie irgendjemand benennt mich mal so und so oder irgendjemand sagt, das ist die Zeit, an die musst du dich halten, und in dem Ort, den ich da entwerfe, gilt eben das komplette Gegenteil. Und ja, das ist so ein bisschen die Verwandlung, die da drin liegt, und im besten Falle kehren natürlich auch die Figuren da irgendwie verwandelt daraus zurück oder verwandeln sich, um da hineinzukommen und so. Ne? Also es ist auf viele Arten, es ist einfach ein Schwellenraum.
Und was ist die politische Verwandlung, die Sie im Kopf haben?
Das ist schwer zu sagen, weil ich natürlich kein Manifest geschrieben habe oder irgendwie sowas, aber so ganz deutlich, was drinsteht. Aber politisch auf jeden Fall in dem Sinne, dass ich Solidarität bevorzuge gegenüber Konkurrenz, dass ich auch glaube, dass es längerfristig ertragreicher ist für uns alle, und politisch ist es natürlich auch in dem Sinne, dass dieser Ort, dieses Haus Frauen ins Zentrum setzt und auch Queerness ins Zentrum setzt und das aber so total, ja, normal, also auf einer ganz normalen Ebene tut. Das wird nie wirklich thematisiert oder auch problematisiert, so wie wir das jetzt gerade kennen. sondern es wird eben dadurch auch ein ganz anderer politischer Denkraum aufgemacht. Was ist denn, wenn wir uns nicht mehr um so grundlegende Dinge streiten müssten, finde ich, die grundlegend da sein sollten, so eben sowas wie gleiche Rechte für alle, egal welche Sexualität oder welches Geschlecht und so weiter. Also das sind sehr banale Gedanken eigentlich, aber sie sind derzeit, glaube ich, höchst politisch.
Wir lernen gleich in einer ersten Lesung die Figur kennen, ohne die diese ganze Geschichte und dieser ganze Ort nicht denkbar wäre. Kristalloma heißt die. Was ist das für eine Figur und wie kam sie zu der?
Kristalloma war die erste Figur, die so existiert hat im Schreibprozess. Also als erstes war der Ort eigentlich da, das Haus, das ist vielleicht auch so die Überfigur aller Figuren so. Keine Angst, es spricht nicht oder so, aber es formt auf jeden Fall. Und Kristalloma ist dann so die das erschaffen hat. Also das heißt, sie steht auf eine Art irgendwie nochmal drüber. Sie ist auch so ein bisschen ein übermenschliches Wesen. Sie hat unglaubliche Kräfte, ohne jetzt, dass das Zauberkräfte wären oder so, sondern ich glaube daran, es ist möglich, dass jemand solche Kräfte hat und irgendwie innerhalb von 12 Seiten sind das, glaube ich, im Buch ein Haus baut. Also das gelingt ihr nämlich mit ihren eigenen Händen, wie sie so gerne betont. Kristalloma ist sehr alt und gleichzeitig manchmal sehr jung und geniert sich darum nicht. Ja, eine sehr geladene Figur, glaube ich.
Lusttanzer heißt dieses Haus, was genau. Sie da erschafft auf 12 Seiten, wie gesagt haben. Das liest sich wirklich wie so ein Gründungsmythos. Und Sie haben gerade schon so ein paar Begriffe gesagt, die mich wieder sehr an meine Lektüre erinnert haben, nämlich Zauberkräfte, aber sie ist trotzdem keine Zauberfigur. Und für mich war auch die ganze Zeit, als ich von Kristalloma gelesen habe, die Frage, ist das jetzt eigentlich eine Märchenfigur oder ist das eigentlich eine total realistische Figur? Weil ich konnte mir fast beides vorstellen. Also ich konnte sie mir wie so eine kraftvolle, ich weiß nicht, Mutterfigur in so einem Wohnheim vorstellen und gleichzeitig auch wie so eine mythologische Figur. Ja. Wie ist das für Sie?
Ich glaube ähnlich. Also wenn Sie das so gelesen haben, dann ist mir da, glaube ich, schon ein bisschen was gelungen, was ich versucht habe. Ja, dass man sich das vorstellen kann, dass das real sein kann und gleichzeitig denkt man sich, es kann eigentlich nicht, es ist irgendwie zu abgefahren, es kann nicht real sein und dann, naja, vielleicht, also wenn ich auch so, ne, wenn ich auch solche Waden hätte und so, dann vielleicht ginge es doch und ich glaube, genau diesen Punkt wollte ich eben erreichen, also diesen Kipppunkt die ganze Zeit, so ist das, kann das sein, kann das nicht sein und dann aber vielleicht doch mit ein bisschen Glauben und Vorstellungskraft, ist das möglich? Das ist die ganze Hoffnung irgendwie dahinter gewesen, dass sich vieles davon doppeldeutig lesen lässt und immer so ein bisschen eben schwankt zwischen dem Realen und dem Surrealen. Aber für mich sind das auch höchst realistische Figuren, die mich sehr lange auch begleitet haben irgendwie in meinem Alltag. Und wo ich auch immer wieder denke, ach, da sehe ich jetzt jemanden, dieser Mensch ist vielleicht so ein bisschen wie Kristalloma oder wie eine der anderen Figuren.
Und was diese Figur, was Kristalloma schafft, das erzählen Sie zu Beginn des Romans. Daraus wollen wir jetzt etwas hören. Die Schauspielerin Anna Drexler, mittlerweile fest am Münchner Residenztheater nach Stationen in Bochum und auch an den Münchner Kammerspielen, liest aus Sophia Merwalds Roman Sperrgut.
Kristalloma trat vor die Sonne auf ein leeres Stück Land und sah sich um. In den Himmel zeigten Silos, auf die Erde nur ihr Schatten. Sie sah sich als Kleinigkeit auf dieser riesigen Fläche und malte sich aus, was daraus werden würde. Links und rechts zu ihren Seiten wachten in einem Abstand von mehreren Kilometern Industrielager über den Boden. Sie wirkten, als würden sie bald einstürzen. Aus eigener Kraft könnten sie sich nicht mehr lange halten. Sie brauchten eine Stabilität in ihrer Mitte, die Kristalloma sein würde. Sie war der erste Mensch, der auf dieser Brache etwas sehen konnte, obwohl dann nichts war. Nichts wuchs, nichts wucherte. Nur die Gewissheit in ihr, den richtigen Grund gefunden zu haben. Kristalloma wusste, wenn hier etwas entstehen sollte, musste sie es selbst erschaffen. Es gab niemanden, der sich mit diesem Land auskannte, der das Verlassene in seinem Besitz wollte. Es hatte keine Bedeutung. Und das war seine Chance. Kristalloma sah sich noch einmal um, dann fing sie an, die Brache im abgegrasten Gewerbegebiet umzugraben. Vor ihr führten tiefe Traktorspuren über den Boden. Die Zeit, in der einmal jemand hier gewesen war, hatte Härte hinterlassen. Der Regen der letzten Tage hatte versucht, die Erde aufzuweichen. Matsch, Schritt, Matsch, Strauch, Augen, einzelne Grasbüschel. Hier konnte sich kein Tier verstecken. Hier enttarnte sich jeder, der das offene Land betrat. Es war ein nach unten drückender Boden, in die Tiefe gezwungen von seinen Altlasten. Kristalloma hatte Hände, mit denen sie selbst den härtesten Untergrund massieren konnte. Sie baute etwas, von dem niemand geglaubt hat, dass es möglich sei. Ein Haus, das sich dem Boden widersetzte. Auf der Brache existierte die Stadt umgekehrt. Kristalloma dachte ihr Land fernab von Fressfeinden, mitten in der Abseitigkeit. Am Anfang war da das unzivilisierte Nichts, vor dem sich die Städter fürchteten. Es war klar, dass sich Wohnen im Gewerbegebiet nicht gehörte, aber es war auch klar, dass Kristalloma sich nicht darum scherte. Es gab keinen Namen für dieses Stückchen Erde. Das Unbelebte war nicht offiziell. Es hieß Gefahr in den Köpfen der Stadt. Kristalloma rammte ihre Zehen in den Boden und ragte heraus wie eine Flagge. Sie nannte die Brache, was sie war: ein Kummerfeld. Kummerfeld, das ist es. Hier sollte kein Gänseblümchen, keine Ameise zu Schaden kommen. Kristalloma nahm sich nur, was sie brauchte und ihr sonst niemand gab.
Kummerfeld ist also gefunden, es ist entdeckt, so habe ich es mir fast schon vorgestellt. Und darauf entsteht dieses Haus, Lusthansa. Und wer sich jetzt kurz gefragt hat, hat ihr gerade Lufthansa gesagt? Nein, Sophia Mehrwelt schreibt hier wirklich von Lusthansa, aber an die Lufthansa soll man schon auch denken, oder?
Ja, also zumindest wenn man dabei ans Fliegen denkt und an so eine Schwerelosigkeit, dann auf jeden Fall, ja.
Lusthansa ist ein Zuhause. Ich habe es auch als so eine Art Zufluchtsstätte empfunden. Kristalloma hat die erschaffen, zusammen mit Bruno. Aber einziehen tun erstmal nur Frauen. Was sind das für Frauen?
Das sind alles Frauen, die von irgendeiner Art von Not geplagt sind und deshalb einen sicheren Ort brauchen einfach. Und Kristalloma macht das am Anfang so, dass sie einfach schreit und so mit einem Schmerz in der Stimme schreit und so all diese Frauen dadurch anzieht, die vielleicht einen ähnlichen Schmerz kennen, die vielleicht auch Gewalt erlebt haben und die einfach ein sicheres Dach brauchen und dann aber doch viel mehr finden als nur ein Dach eben.
Was ja auch wieder zeigt, wie schnell man an reale Begebenheiten oder reale Orte denken kann, wenn man das jetzt hört, was Sie sagen. Welche Rolle oder welche Berechtigung hat denn dann Bruno in Lusthansa?
Ja, Bruno ist, glaube ich, so eine besänftigende Figur für Kristalloma auf jeden Fall. Kristalloma kann sich schon auch gut und gerne mal überschlagen in ihren eigenen Ideen und dann vielleicht wirklich so in den Himmel schießen und nicht mehr zurückkommen. Und Bruno ist schon auch sowas, er hat sowas Flirrendes auch als Figur und trotzdem hat er so auch so einen Bass, also er hat auch so einen Grundton einfach, der so alles irgendwie so setzen kann. Und ich glaube, so zusammen finden die damit so ein ganz gutes Gleichgewicht und für Kristalloma war es immer so ein Beispiel für einen guten Mann quasi, das ist Bruno, der kann hier sein und der passt irgendwie auch auf alle anderen Frauen, auf die jetzt hierher kommen. Und gleichzeitig ist auch klar, dass Kristalloma den nicht bräuchte, um das zu schaffen, so, aber sie hat einfach gerne jemanden bei sich und dass sie sicherlich auch einmal aus dieser Not gekommen ist, von Gewalt oder Vertreibung erlebt hat und jetzt aber an einem Punkt angekommen ist, wo sie sich Dinge oder auch Menschen zugesteht, die nicht erstmal zum Überleben nutzen, sondern die tatsächlich einfach dann für sowas wie Genuss oder so an ihrer Seite sein können. Und diese Rolle erfüllt Bruno.
Ja, also ein Bündnis eigentlich, oder?
Ja,
ein starkes Bündnis,
auf jeden Fall.
Um auch dann anderen zu helfen. Wir müssen dieses Haus, finde ich, unbedingt einmal vor Augen führen. Ich habe es mir ganz am Anfang so ein bisschen wie so eine Villa Kunterbunt vorgestellt, aber ich glaube, das täuscht auch so ein bisschen. Also zumindest sollte man, wenn man sich dieses Haus vor Augen führt, eher an sowas Windschiefes denken, so habe ich es mir irgendwann vorgestellt. Man muss auch wissen, dass wenn es zu viel regnet, dann kommt auch so Matsch samt Regenwürmer ins Erdgeschoss geschwemmt. Die Möbelstücke, ich weiß nicht, die sind alle eher zerbrechlich oder zerbrochen, würde ich sagen, oder zumindest viele. Aber es ist natürlich ein Haus, das Spaß macht. Also es gibt eine Rutsche, die von oben nach unten führt. Und auch sonst hatte ich das Gefühl, man bastelt sich da eigentlich alles so zusammen, sodass es immer irgendwie passt. Ist das ein Haus, das Kinder mögen würden? Oder wie haben Sie sich das vorgestellt?
Im besten Fall Kinder und große Menschen. Ich glaube, viele große Menschen haben es vielleicht verlernt, sowas zu mögen oder sowas überhaupt zu schätzen oder sich in sowas auch aufzuhalten. Ja, ich wollte so einen sehr durchlässigen Raum auf eine Art schaffen, dadurch, dass es eben eh in so einem Schwellengebiet auch steht, das Haus, also so zwischen Stadt und Land. Und dann sollte es aber auch so durchlässig sein, dass es irgendwie vom Wetter aufgenommen werden kann und dass es umgekrempelt werden kann, auch von seiner Umgebung, von der Natur eben außen herum. Also nicht, dass es ein, wie so häufig von Menschen, ein Gesetzeskonstrukt auf einem Boden, den man nicht wirklich kennt, ist, sondern dass es sich einfügt und sich bewegt eben mit seiner Umgebung. Das ist so das, was mich so räumlich irgendwie fasziniert hat. Und diese Beweglichkeit bringt natürlich dann die Figuren auch in den Raum mit rein. Ne? Also das bedeutet auch zum Beispiel, das Geschirr wird immer wieder ausgetauscht, weil Kristallnummer einfach findet, irgendwann muss man halt so alte Gewohnheiten austauschen. Und zu diesen alten Gewohnheiten zählt auch einfach altes Geschirr, was so, wenn es zu lange rumsteht, auch zu nichts mehr Nütze ist. Dann ist nur noch ein schlechter Gedanke eigentlich. Und das muss man wirklich jetzt mal wieder loswerden. Und das heißt, da ist einfach die ganze Zeit Bewegung in diesem Haus. Und auch durch die Rutsche ist man ist schneller als über die Treppen. Und es macht mehr Spaß. Also zu dieser Bewegung kommt eben auch diese ganze Lust noch dazu, die jetzt in dem Fall keine sexuelle Lust ist, sondern einfach eine Lust am Spielen.
Ich fand es interessant, weil Sie gesagt haben, bei Lufthansa, man denkt da richtig dran, wenn man zumindest auch an sowas Fliegendes oder Schwebendes denkt. Mhm. Und ich habe es anders gedacht. Für mich war Lufthansa tatsächlich eher wie ein Gegenentwurf zur Lufthansa. Mhm. Also es spielt da irgendwie keine staatlich geprüfte Ingenieurskunst eine Rolle. Und es geht nicht so sehr um diesen Wohlstand, den man vielleicht mit dieser Marke Lufthansa verbindet oder die Sauberkeit oder die Akkuratheit sozusagen der Einrichtung. Und das hat bei mir dazu geführt, dass ich mich gefragt habe, was gibt denn jetzt eigentlich mehr Sicherheit? Also sind das jetzt diese Ingenieure oder ist das die Solidarität, die eben in Lufthansa stattfindet? Oder was ist Wohlstand, dass ich irgendwo bleiben darf, fraglos bleiben darf, wie es in Lufthansa ist? Oder sozusagen dieses Ticket in den Urlaub, was mir dann dieses Flugerlebnis ermöglicht? Und mich würde natürlich auch interessieren, ob Sie solche Lesarten oder diese Fragen auch beschäftigt haben und wie Sie überhaupt auf diesen Namen gekommen sind, Lufthansa.
Der Name kommt aus einem früheren Text von mir, aus einer früheren Kurzgeschichte, wo es um ein Bordell an einem Flughafen ging. Das war eigentlich der Name dafür und ich habe dann irgendwann diesen Text aber aufgehört, abgebrochen und wollte diesen Namen aber irgendwie mitnehmen. Und von dem ausgehend habe ich dann gedacht, wie sähe denn so ein quasi selbstbestimmter, ein in Eigenregie geführtes Lufthansa aus. Vor allem, wenn es dann von Frauen ausgeht und so, ist das irgendwie dann nach und nach als Haus von Frauen für Frauen belebt worden. Und natürlich geht es schon um so eine Ablehnung von unseren Verständnissen von Wohlstand oder irgendwie dem guten Leben oder auch eine Art von Materialismus oder so. Aber ich würde sagen, das ist nicht das Zentralste. Für mich ist dieses Haus am Ende schon einfach ein schwebender, wie fliegender Ort sein. Das bedeutet einerseits, vielleicht verliert das Haus ab und zu so ein bisschen Bodenhaftung und ist dadurch aber eben auch wieder beweglich und kann sich vielleicht woanders niedersetzen und vielleicht war es einfach eine schlechte Idee, sesshaft zu werden. Also als Menschen generell, vielleicht müssen wir einfach wirklich immer in Bewegung sein und bleiben, auch wenn es sehr anstrengend ist. Und vielleicht kann das Lufthansa so ein guter Weg dazwischen sein.
Das Buch springt dann rasch weiter. Von dem Finden, dem Bauen von Lufthansa geht es dann rasch ein paar Jahrzehnte in die Zukunft. Die Frauen dieser ersten Lufthansa-Generation sind ausgezogen. Kristalloma lebt aber weiterhin dort. Und auf dem Weg dorthin ist die Ich-Erzählerin Stevie. Anna Drexler liest.
Viele Jahrzehnte später. Autobahnausfahrt, Kummerfeld. Ein Autofahrer hat mich ausgesetzt. Ein zotteliger E-Gitarrist mit runtergerocktem T-Shirt. Er hat mich gute 100 Kilometer als Anhalterin mitgenommen, mir von seinem früheren Leben als Rockiger erzählt und seine Hand auf meinem Oberschenkel abgelegt, als wäre ich nicht Beifahrerin, sondern Beifahrersitz. Als ich ihm eine gescheuert habe, weil ich nicht wollte, dass er in meine Hose fährt, hat er mich rausgeschmissen. Durch meinen Schlag ist er mit dem Lenkrad durcheinander gekommen und wir hatten kurz Angst vor den Leitplanken. Es war ein schmaler Moment, den nur die Lebendigkeit eklig machte. Zum Glück ging es gut aus. Nach rechts, Ausfahrt, Kummerfeld. Auf dem Rastplatz ein paar fahruntaugliche Autos, aus denen heraus Leute wohnten. Ich wusste nicht, was das sollte. Ich sah sie Kaffee kochen und aus abgefuckt kleinen Tassen trinken. Und dann musste ich meine Hose wechseln und die vom E-Gitarristen bespielten Shorts in den Müll werfen. Ich hörte die Autos so gebündelt, als würden sie geradewegs in mein Ohr fahren. Ich hörte ihr zischen, aber konnte ihre Umrisse nur erahnen. So schnell rasten sie vorbei. Ich machte Kuckuck und das Geräusch meiner Wimpern. Klimper, klimper. Wir hielten Monologe auf zwei unterschiedlichen Bühnen. Die Busse erzählten vom Ankommen und von Reiseplänen. Ich dachte ans Klarkommen und Routen ausradieren. Ich machte Kuckuck, aber kein Bus antwortete Kuckuck. Die Busse machten Brumm, Brumm, Tut, Tut, Rausch, Rausch. Und ich war bloß der Tunnel, durch den ihr Echo hallte. Irgendwann hatte ich genug von der Geschäftigkeit. Ich wollte weg von der Straße. Ohne zu wissen, was dort auf mich warten würde, folgte ich den Schildern nach Kummerfeld. Ich dachte an ein vertrocknetes Blumenschnittfeld, wo ich immerhin die Kasse hätte plündern können. Ich ging durch eine Unterführung an einer verlassenen Textilfabrik und Lagerhallen vorbei. Weit und breit keine Blumen. Die Straße war durchsetzt von Schlaglöchern und niemand kam mir entgegen. Massive Silos stachen aus dem Boden hervor und zogen meine Augen zu ihren Spitzen nach oben. Nach einem Fußweg von mehreren hundert Metern stolperte ich in einen kleinen Krater im Boden. Ich hatte ihn nicht kommen sehen. Erst jetzt bemerkte ich, dass ich von der Straße abgekommen war. Es roch verbrannt und mit meinen Füßen konnte ich Asche aufwirbeln. Es war eine Feuerstelle, ein schwarzes Loch, in dem ich stand. Mit einem großen Schritt stieg ich aus der Tiefe empor und vor mir lag etwas, das aussah wie ein Gasthof. Aus den Fenstern fiel schwaches Licht und unter dem Dach flackerte der Name Lusthansa in Neonfarben. Ich traute mich näher heran und sah an der Haustür ein Schild mit der Aufschrift Kristalloma und Bruno und mehr. Es sah aus wie von einem Kind geschrieben. Ich ließ die salonartige Tür in den Angeln schwingen und betrat einen Gastraum mit 5 Zapfhähnen, 4 Tischen und einer kurzen Bar, an der ein paar Hocker standen. Nur 2 Menschen konnte ich erkennen. Kristalloma rauchte hinter dem Tresen hervor und Bruno saß auf einem Hocker, atmend zumindest. Sie sahen aus wie die einzigen Leute auf der Welt, die man wirklich als im besten Alter beschreiben könnte. Sie mussten mehrere hundert Jahre alt sein. Und doch war alles an Ort und Stelle. Kopf zu Hals, Brüste zu Brust, Arme zu Schultern. Nichts ausgekugelt oder verhoben. Ich setzte mich an die Bar, ließ meinen Rucksack fallen und Kristalloma wedelte den Rauch vor ihrem Gesicht weg, um ihren Gast zu erkennen. Als ich in ihre Augen schaute, hatte ich Angst, von Tränen überrollt zu werden. Durch manche Augen konnte ich hindurchschauen. In manchen blieb ich stecken. Und manche sahen mich an. Solche hatte Kristalloma. Als meine Augen schon glasig waren, ließ sie von mir ab. Machte einfach. Zapfte mir ein Schlummerbier. Das war das einzige Getränk, das auf ihrer Karte stand. Einer Schiefertafel, die über der Bar hing. Kristalloma blickte auf meine von Asche geschwärzten Schuhe und sagte, »Du bist also durch unser Loch gekommen.« »Keine Sorge, da müssen alle durch.« Kristalloma wischte über den Tresen. Sie fragte nichts. Es schien, als hätte sie Fragen nicht nötig. Sie glaubte an die Macht der Zeit, die ihr schon zeigen würde, mit wem sie es zu tun hatte. Sie sagte, »Die Zeit gehört uns, wenn wir selbst den Takt schlagen. Auf 3:15, 12 Uhr, kurz nach oder später, jetzt gleich. Die Zeit liest sich so, wie wir wollen. Das Lusthansa ist unsere Zeit. Verstehst du?« Ich nickte. Und das war genug. Sie bereitete mir ein Zimmer vor, machte mich dazugehörig. Beschlossene Sache. Wir gaben uns nicht die Hand oder hielten uns an vergleichbare Umgangsformen. Ich fand ein frisch bezogenes Bett, bestimmt 2 Meter breit, und den Duft von Bier und alten Polstermöbeln ziemlich anziehend. An den Wänden hingen Leinwände, die Kristalloma vor meinen Augen neu bespannte, damit ich sie bemalen konnte. Sie brachte mir Farben und ich sollte damit tun, was ich wollte. Ich warf die Farbe an die Wand. Es war blau-blau, irgendwas zwischen Taube und Karibik. Kristalloma gefiel, wie die Farbe die Wand herablief und in der Bewegung erstarrte. Mit einem Jauchzen verließ sie das Zimmer. Das Fenster knarrte etwas, als ich es zum Rauchen öffnete. Eine Zigarette und das ganze Zimmer vom Feuerzeug erleuchtet. All das gehörte mir. Es war großartig. Ich dachte kurz an den Rockigen und dann ganz lange nur an Kristalloma. Ich dachte an die Worte, die wir nicht gesprochen hatten, weil sie nicht nötig waren. Ich dachte daran, dass ich ab sofort nur in frischen Bettlaken schlafen würde. Ich dachte, danke. Aber auch, dass sie mich verstanden hatte. Ich war bisher allein unterwegs und mir nun sicher, die Einsamkeit abgehängt zu haben.
Ich war bisher allein unterwegs und mir nun sicher, die Einsamkeit abgehängt zu haben. Das lassen Sie Ihre Ich-Erzählerin denken, Sophia Merwald. Und das erinnert einen natürlich wieder daran, dass Sie dieses Buch auf der ersten Seite schon den Einsamen gewidmet haben. Welche Rolle spielt Einsamkeit für dieses Buch und für die Figuren in Ihrem Buch?
Eine sehr große Rolle. Es hat auch für mich eine große Rolle gespielt beim Schreiben, weil Schreiben einfach eine sehr einsame Tätigkeit ist, noch dazu, wenn man es über so viele Jahre macht. Und ich mich selber auch nach so einer Art von Gemeinschaft gesehnt habe. Und ich glaube auch, dass irgendwie unsere Gesellschaft auch eine sehr einsame geworden ist und sehr viele in meinem Umfeld nach irgendwie neuen Formen von Zugehörigkeit und Gemeinschaft suchen. Und so ist das auch in dem Buch, dass das für Stevie auf jeden Fall so ein großer Antrieb ist.
Die Ich-Erzählerin Stevie.
Genau, die Ich-Erzählerin Stevie ein großer Antrieb ist, überhaupt sich so zu bewegen, also überhaupt auf den Weg zu machen. Also sie lässt sich von dieser Einsamkeit nicht so starr werden, sondern sie geht in die Bewegung. Und das ist ja eigentlich schon der erste Schritt, um dagegen anzukämpfen eigentlich. Und glücklicherweise trifft sie dann eben in diesem Haus Figuren, denen es ganz ähnlich geht und die alle auf eine oder die andere Art eine Einsamkeit in sich tragen, die halt auch Leute automatisch haben, die nicht in dieser Gesellschaft so stattfinden können. Das sind alles diese Figuren. Ja, das ist natürlich für die ein verbindendes Element, aber es ist dann nicht so, dass das die ganze Zeit eine große Rolle spielt, weil sie ja bemerken, wir können hier gemeinsam ganz andere Dinge und auch eine ganz andere Gemeinschaft formen, als wir dazu in der Stadt in der Lage wären überhaupt. Also die Stadt gibt uns gar nicht die Möglichkeiten dafür. Im Gegenteil, die Stadt macht uns ja einsam oder vereinsamt uns auch noch als Pathologisierte in anderen Umgebungen und so. Und wir müssen eigentlich daraus und unser Eins finden, um dieses Gefühl auch umzuwandeln.
Sie haben gerade gesagt, das sind alles Figuren, die so gar nicht stattfinden können, glaube ich, in der Stadt. Ich glaube, so haben Sie es formuliert.
Nee.
Was ist denn Stevie für eine Figur und was verraten Sie auch von ihrem Leben, bevor sie dann bei Kristalloma anklopft?
Also ich glaube, sie hat ein sehr unstetes Leben, wenn man das so sagen kann. Sie ist so, glaube ich, über vieles so hinweggesprungen, also hat so, oder hat es nicht fertig gemacht, so die Schule, den Kindergarten, so all das war irgendwie nicht so, waren keine leichten Stationen, also glaube ich kein Lebenslauf, wo sich einfach so durchgleiten lässt irgendwie. Und noch dazu, also eine abwesende Mutter zu Hause, eine Mutter, die sehr früh einfach weg war, an die sie kaum Erinnerungen hat, und dann einen abwesenden Vater, aber auf eine ganz andere Art, also der ist schon da und bei dem wächst sie auf. Aber der gibt ihr nicht diese emotionale Wärme, die sie eigentlich brauchen würde für ihr Leben. Und so ist es einfach, dass sie dann sehr früh alleine unterwegs ist quasi. Der Vater ist in irgendeinem Pflegeheim und sie weiß gar nicht mehr genau wo und interessiert sich auch nicht mehr so sehr dafür. Und sie ist irgendwie so unterwegs auf den Straßen, also einfach unterwegs von hier nach da, ohne irgendeine Bestimmung irgendwo finden zu können.
Die Einsamkeit wird aufgebrochen nicht nur von Kristalloma, sondern auch von Mai, einer jungen Frau, in die sich die Erzählerin verliebt oder verblitzt, wie sie es nennt. Eines der schönsten Wörter dieses Buches, auch das müssen wir ganz kurz hören.
Wir sind verblitzt, wenn wir uns ansehen. Und das genügt uns als Gespräch. Das genügt uns als Verständigung. Denn es gibt kein größeres Wort, als den eigenen Blitz im anderen zu erkennen. Eine Sternschnuppe ist nicht schön. Ein Blitz, nicht hässlich. Unsere Worte vergehen sich vor einem anderen Himmel. Besser als verblitzt gibt es nicht.
Verblitzt sind also diese beiden. Aber auch diese Figur, auch Mai, bringt ihre Geschichte und Verletzungen mit und sie verschwindet immer wieder. Wohin denn und warum?
Sie hat so einen Drang nach Höhe und dieses Streben nach Höhe und auch dieses Wohlgefühl in der Höhe ist nicht nur ein positiver Gedanke, sondern häufig geht das auch mit Angst für Stevie einher, dass das lebensmüde Tendenzen sind von Mai, sich also immer irgendwie die Höhe auszusuchen und dann dort rumzutaumeln. Und in der Nähe des Lufthansas ist eben ein Industriegebiet, gibt es ganz viele so Silos, auf die man so raufsteigen kann mit einer Leiter an der Seite. Und für Stevie sind da die ersten Stufen quasi schon beängstigend genug, aber für Mai ist es gar kein Problem, da hochzusteigen, bis hier nur noch so ein Punkt am Himmel ist. Und das ist schon so eine große Distanz einfach in deren Beziehung rein und auch so eine Unberechenbarkeit, ne?
Ja, was ich am Anfang dieser Beziehung sehr spannend fand, war, in welchem Punkt sie sich auf eine Art finden. Also mein Eindruck war, dass sie eine Sache als große Gnade auf eine Art empfinden und das ist, dass sie sich der anderen nicht erklären müssen. Und das heißt vor allen Dingen, dass niemand die eigenen Probleme sozusagen auf so einem Seziertisch ausbreiten muss und der andere versucht aber auch nicht oder gibt gar nicht vor, die Probleme des jeweils anderen lösen zu können oder zu wollen oder zu müssen. Und ich habe mich gefragt, warum eigentlich genau darin, dass man eben nicht vorgibt, ich kann deine Probleme lösen oder du musst sie mir auch erstmal erzählen, damit wir hier irgendwie weiterkommen, so eine Erleichterung für die beiden Figuren liegt. Vor allem, also zumindest für Stevie, glaube ich.
Ich glaube, weil das zwei Figuren sind, die gewohnt sind, vor allem durch ihre Probleme, eben durch ihre Makel herauszustechen und wenig durch positive Eigenschaften. Und dann plötzlich die Erfahrung zu machen, ich treffe da jemanden und also die treffen da ja beide einander und spüren so, das ist da anders und es ist nicht das, was mich definiert in dieser Beziehung. Das ist, glaube ich, eine sehr heilende Erfahrung, die so sehr viel anstößt dann auch, weil sie natürlich auch andere Beziehungen in Frage stellt, in denen das nicht so ist.
Und wie sie von dieser Beziehung erzählen, das hören wir gleich nochmal. Wir springen dafür, ich glaube, so in die Mitte des Romans. Mai tauchte an einem Morgen wieder auf. Und es ist mittlerweile aber, und darüber müssen wir vielleicht ganz kurz davor sprechen, noch jemand in Lufthansa gelandet. Und das ist der Vater der Erzählerin, der Vater von Stevie. Sie haben vorhin gesagt, dass der in so einem Pflegeheim lebt und sie eigentlich gar nicht weiß, wann sie so ungefähr das letzte Mal da war. Wie landet der denn dann da und warum ist er da?
Ja, es ist auch nicht so ganz geklärt, wie der das geschafft hat, dorthin zu kommen. Also er ist noch in Begleitung auch, das könnte geholfen haben, nämlich mit seiner Frau Linde. Er hatte vielleicht doch Sehnsucht nach seiner Tochter und nach diesem anderen Leben, was sie da so führt. Und vor allem aber ist er auch in diesem Altenheim, in dem er da mit Linde zusammen gelebt hat, nicht gut zurechtgekommen. Und so kommen die irgendwie in dieses Lufthansa. Ganz zum Verdruss von Stevie.
Ja, wollte ich gerade fragen. Ja. Was bedeutet das denn für die, dass die beiden da ankommen?
Die ist also auch empört natürlich, dass wie die das schaffen mit dem Zustand, in dem ihre Körper sind. Es ist empört Stevie total, dass sie auch da so ankommen, wie so Archivexponate irgendwie und sich dann jetzt hier ausstellen wollen, einfach so einen letzten Ort gefunden zu haben und auch so dieses Haus so einnehmen auf eine Art, also so besitzergreifend einnehmen, was für Stevie ja immer noch wie so ein großes Geschenk ist, mit dem man sehr behutsam umgehen muss. So. Und das weiß sie irgendwie sehr genau, weil es für sie eben so besonders ist. Und dann kommt da plötzlich dieser Vater und macht sich da so breit. Und selbst die Kissen ergeben sich ihm so direkt. Also auch die Kissen haben wir schon. Hier ist jetzt jemand, der besetzt uns. Also kriegen wir direkt Falten noch, bevor er sitzt. Also alle unterwerfen sich irgendwie so auf eine Art. Und da ist Stevie einfach ganz schön wütend, so ganz schön sauer auf die Ergebenheit dieses Hauses plötzlich und die Übernahme des Vaters, ja.
Sophia Mehrwald im Podcast Buchgefühl, Lesung und Gespräch. Und mit der nächsten Lesung, da springen wir jetzt an den Morgen, an dem auch Mai wieder zurück im Haus ist.
Mai ist wieder da. Sie hat sich in der Nacht hereingeschlichen. Ich habe getan, als ob ich sie nicht bemerken würde. Sie hat sich in die frischen Laken gekuschelt und ich war froh, sie bei mir zu wissen. Morgens ist sie früh raus, noch bevor ich aufgewacht bin. Sie muss Kaffee gekocht und auf die Uhr gestarrt haben, als würde sie irgendetwas darüber aussagen, wann ich aufstehe. Sie sitzt am Küchentisch, die haarigen Beine überschlagen und verknotet die Hände ineinander. Ihre Knie sind aufgeschürft. Ohne sie anzuschauen, frage ich, Von wo bist du gesprungen? Nur ein paar Sprossen, sagt sie. Und ich weiß, dass sie lügt, aber das macht nichts. Ich gehe in die Hocke und streiche ihr die Wundränder entlang. Sie stöhnt und zeigt mir ihre Hände. Die Steinchen habe ich schon rausgepult, sagt sie. Gut gemacht, das sieht okay aus. Ich hole Pflaster und verklebe ihre Knie, füge ihre Rüstung wieder zusammen. Ein bisschen pusten und gleich wird es besser, das weißt du doch. Ein Pflaster links, eines rechts, zwei Wundenküsse. Nun bist du Torwärtin, sage ich. Auch die beste Stürmerin muss das Tor hüten können. Ich versorge ihre Wunden, so wie sie es für mich tut, wie es nie jemand für mich getan hat. Ich summe ein kleines Lied, das ich mir schnell ausdenke. Es trägt die Silo-Melodie in sich, ein Sehnen in den hohen Tönen, einen dumpfen Bass. Und ich kriege Hunger. Die Suppe aus dem Kühlschrank wärme ich kurz auf. Ich rufe Vater und Linde, sie schleifen heran. Chrissy und Bruno essen selten mit uns. Manchmal bringe ich ihnen etwas runter, aber meist sind sie schon voll. Mai bekommt die Suppe in der Tasse, für die anderen stehen Teller bereit. Vater zeigt sich angewidert. Die Paprikasuppe habe eine Farbe wie Erbrochenes und die großen Brocken sehen schlecht verdaubar aus. Nichts davon stimmt. Vater muss die Suppe jetzt probieren, ob er will oder nicht. Ich halte ihm einen Löffel vor den geschlossenen Mund. Er bleibt stur. Dann mache ich den Propeller. Brumm, brumm. Linde trickst ihn aus, macht einen Witz, über den niemand außer Vater lachen kann. Schnell schiebe ich ihm den Löffel in den Mund. Er spuckt direkt wieder aus, macht Würgelaute und kratzt mit dem Messer seine Zunge ab. Linde wischt ihm hinterher. Ich sage »Scht« und werfe Vater raus, weil ich es kann. Diese Macht steht meinen schmalen Schultern gut. Mai erwacht aus ihrer Starre und zielt mit Besteck auf mich. Sie will irgendeine Reaktion, aber trifft mich nicht. Sie gibt sich keine Mühe mit dem Zielen. Sie will meine Wut darüber, dass sie abgehauen ist, aber die gebe ich nicht her. Das hat sie nicht verdient. Ich spüre dich doch wieder, Mai. Schau mich an. Sie schaut mich an. Alles okay, sage ich. Sagt sie. Alles, alles okay. Ich räume für sie auf, beuge mich nach einer Gabel, die vor meinen Füßen gelandet ist, und sehe, dass Vater sein Stofftaschentuch an das Bein des Esstischs geknotet hat. Ob mit Absicht oder nicht, er hat es hier gelassen. Es ist ein feiner Knoten, zwei waagrecht abstehende Enden, wie ein paar Zöpfe. Wenn ich nicht wüsste, dass es Vaters Tuch ist, wäre es mir egal. Aber die Ästhetik seines Eingriffs an unserem Tisch stört mich. Das hell karierte Stofftaschentuch passt farblich viel zu gut zum braunen Tischbein. Und unser Tisch sieht aus wie ein richtig teures Geschenk. Obwohl es unser Tisch ist, fühlt es sich so an, als hätte Vater mir etwas genommen. Als hätte er mich bezwungen. Ich fange an zu heulen. Was soll das, Vater? Was ist mit dir? Warum vergisst du einen Teil von dir bei mir? Deine Beine, deine Zähne, deine Tücher, behalt sie bei dir. Ich könnte einen meiner Bleistifte zerbrechen, aber ich müsste Tausende zerbrechen. So viele könnte keine Bleistiftfabrik auf die Schnelle produzieren. Ich heule weiter und Mai hält mich fest. Ich weiß, wohin sie mich bringen will. Sie ist wieder da, wo wir hingehören. Ich reiße mich los und falle auf den Boden. Sie redet nicht mit mir, aber ich weiß, was sie sagen würde. Sie streichelt mir über den Kopf. Ich sage, ich will nicht. Und hänge mich an ihr Mutterbein mit meinen Kinderhänden und sie schleift mich durch das Treppenhaus und sie läuft sehr langsam, aber sie beschwert sich nicht. Ich klemme wie ein Koala an seinem Stamm. Ich klemme, weil ich will, dass sie stehen bleibt. Ich will nicht dorthin. Wir haben diesen Ablauf einstudiert. Wir sind zwei Schauspielerinnen, die ewig dieselbe Szene proben. Uns passieren keine Fehler mehr. Die Requisiten stimmen. Das Taschentuch. Die Besetzung. Ein Zusammenbruch. Der Text, größtenteils wortlos, die Bewegung. Mai raus, ich an ihrem Bein. Nur die Auflösung fehlt. Wir genießen einen Loop. Wir tanzen einen zähen Tango. Zwei, die sich ständig aufdrehen und doch nicht loslassen können. Ich habe früh gelernt, du darfst Leuten nicht erzählen, dass du ein Problem hast. Dann nehmen sie es in ihre Hände und wollen es für dich lösen. Das ist das Schlimmste an der Sache. Aber wenn du Pech hast, kriegen sie gar nicht mit, dass du ein Problem hast. Knoten einfach ein Taschentuch an ein Bein, das nicht ihres ist, und checken es nicht. Eine gute Mischung aus leichten bis mittelschweren Problemen darfst du haben, das ist okay. Vielleicht ein paar mit Luxus, das ist verzeihlich. Aber alles, was diesen Rahmen sprengt, ist unzumutbar. Nicht für Mai. Wir Unzumutbaren erkennen uns. Ihr musste ich nichts erklären, damit sie mich besser versteht. Ihr musste ich nicht passen. Mai will mich nicht lösen, nicht aufschneiden und genauer anschauen. Sie kann sich denken, wie ich von innen aussehe. So wie jede andere auch, sagt sie. Du bist so wie die anderen auch. Sie streichelt meinen Kopf. Mai beherrscht einen anderen Mechanismus. Sie scannt, ohne dass es auffällt. Sie weiß, dass es unglaubwürdig wäre, wenn ich keine Probleme hätte. Also ist sie darauf vorbereitet, auf mein Heulen. Wir kommen in der Klinik an. Ich hasse es hier. Jedes Mal kriege ich eine neue Diagnose für mein Sammelalbum. Jedes Mal sind andere Leute da, nur wir sind immer dieselben. Mai meint es nicht böse. Sie bringt mich dahin, weil ich so bin wie die anderen, weil sie glaubt, dass ich Hilfe verdiene, weil sie sieht, dass ich ein Problem habe. Aber vor allem, weil sie die Pillen mag, die ich hier kriege. Ich kriege sie nur im Notfall, also nehmen wir jeden Notfall ernst, damit Mai Pillen schlucken kann. Auf Ernst. Mir haben die noch nie geschmeckt. Ich teile gerne mit ihr. Während wir auf den Arzt oder die Ärztin warten, lösen wir Kreuzworträtsel aus den kostenlosen Zeitschriften, die hier im Wartebereich liegen. Mai sitzt, mein Kopf in ihrem Schoß und die Beine auf den restlichen Stühlen. Ich spüre keine Anspannung in ihrem Schoß. Die Muskeln sind locker. Mai hat eine leise Art, verrückt zu sein. Sie verschwindet auf die Silos für todesähnliche Ewigkeiten. Ich heule und krampfe wegen Taschentüchern. Dabei sehe ich aus wie eine, der man auf der Straße nicht mal einen Rettungswagen rufen würde. Mai dagegen wirkt kühn, selbst wenn sie springt, als würde sie einem ausgetüftelten Plan folgen. Von niemandem würde ich mich in die Klinik bringen lassen, außer von Mai. Es ist unsere Date Night.
Der Besuch im Krankenhaus als Date Night. Das war eine Lesung von Anna Drexler aus dem Buch Sperrgut von Sophia Meerwald, Regie Irene Schuck, Technik Regina Stärke. Und die Autorin Sophia Meerwald ist weiter bei mir hier im Studio. Und ich will natürlich überhaupt nicht zu viel verraten darüber, wie dieses Märchen weitergeht. Das Märchen von Lufthansa und von Mai und Stevie. Aber vielleicht können wir doch darüber sprechen, dass diese Gesellschaft Kristalloma ja nicht einfach machen lässt. Also es kommen bald Briefe von den Behörden. Man merkt sofort, das Zuhause ist gefährdet. Eigentlich ahnt man das auch schon von Beginn des Buches an, dass diese Utopie nicht bestehen wird. Warum nicht? Warum lassen Sie die Macht einfallen in diesen Zufluchtsort?
Der Leseeindruck ist auf jeden Fall richtig, dass das Haus von Anfang an bedroht ist. Also es proklamiert zwar Sicherheit und vielleicht ist diese Art von Sicherheit aber auch nur hier der Versuch, eigentlich mit der eigenen Angst umzugehen, quasi die eigene Angst irgendwie zu verhandeln. Am Anfang läuft da Wasser rein, dann gibt es irgendwann eine Mottenplage. Also es gibt immer wieder so quasi ein Eindringen von außen in dieses Haus, was mal spielerisch gelöst werden kann, was dann aber auch mal ins Unkontrollierbare übergeht, wie bei den Motten. Die sind irgendwann dann einfach nicht mehr zu stoppen. So, das wird immer mehr und irgendwann akzeptieren die Bewohnerinnen dann aber auch so, ach, okay, das ist jetzt halt so und mein Gott, eigentlich sind sie ja auch irgendwie ganz hübsch und leben dann so miteinander. Und es gibt aber andere Bedrohungen von außen und die werden so angedeutet erstmal durch so rote Pferde, die so kommen, die so ganz komisch aussehen, irgendwie nicht so echt und irgendwie aber so gruselig und die nähern sich immer weiter diesem Haus an. Und es ist für niemanden wirklich klar, was wollen die eigentlich, was ist ihr Ziel so. Und es gibt dann eben eine Sache, wie die Stadt kommt und möchte dieses Haus abreißen. Und das ist so der erste Schlag auf jeden Fall. Und dann geht es aber natürlich wieder los. Und Kristallnummer macht ganz viele Pläne, also überlegt sich, was man tun könnte. Und eigentlich kann man doch viel tun. Und sie weiß ja auch, wie die Welt funktioniert. Und deswegen wird das auch funktionieren. Und da ist dann plötzlich so irgendwie das Haus wieder da. Und das Haus bekommt auch wieder seine Macht und seine Aufgabe zurück.
Sophia Meerwald, zu Gast im Podcast Buchgefühl, Lesung und Gespräch. Ganz lieben Dank für Ihre Zeit.
Vielen Dank für die Einladung.
Und erschienen ist dieser Roman im Verlag Park Ullstein und dank der freundlichen Genehmigung vom Verlag dürfen wir Ihnen diese Lesung hier im Podcast Buchgefühl vorstellen. Und Sophia Meerwald, die ist Mitte März zu Gast beim Literaturfestival Wortspiele im Münchner Muffatwerk. Info dazu gibt's unter bayern2.de und ich freue mich, wenn wir uns da auch sehen. Das war der Podcast Buchgefühl, Lesung und Gespräch. Marie Schöss verabschiedet sich am Mikrofon. Und nächste Woche, da geht's hier weiter mit einer Entdeckung, die mein Kollege Nils Beindker gemacht hat. Du hier? Stories sind das von Julia Wolf über Frauen, die ganz plötzlich mit ganz großen Lebensfragen beschäftigt sind.
Hallo Literaturbegeisterte. Ihr wollt tief eintauchen in packende Geschichten?
Deine Mutter hat in ihrem ganzen Leben kein einziges Mal Neapel verlassen. Nein, sie ist zufällig nicht hier bei mir in Turin.
Und starke Stimmen genießen?
Könnte auch so anfangen. Ich erzähle.
Ihr wollt Literaturklassiker hören?
Wer waren die beiden Frauen gestern Abend?
Ich weiß es nicht. Sie waren verkleidet.
Wieso bist du dann mit ihnen gegangen?
Fesselnde Romane kennenlernen?
Bist jetzt ein Erleuchteter. Ein vom Blitz Erleuchteter, der mit mir normal und nicht mehr auf Augenhöhe kommunizieren kann.
Nein, ich bin überhaupt nicht erleuchtet. Im Gegenteil, ich bin verwirrt.
Und inspirierende Figuren treffen.
Wird es nicht ein wenig viel, jeden Tag zu reiten, Eure Majestät? Selbst die englischen Herren reiten höchstens 4-mal die Woche.
Dann haben wir genau das Richtige für euch. Große Geschichten. Die besten Literaturhörspiele aus der ganzen ARD in einem Kanal. Für alle, die packende Stories und starke Stimmen lieben. Große Geschichten. ARD Literaturhörspiele. Jetzt merken und nichts verpassen. In der ARD Audiothek.